haben zwei Kinder überlegt, dass ihre Großeltern als Zeitzeugen bestimmt sehr geeignet wären, weil sie als eloquent begriffen werden und auch ja, im Familienkreis von interessanten Erfahrungen erzählt haben und vielleicht auch bereit wären. In dem einen Fall stellte sich dann heraus, dass die Großmutter doch nicht so gern erzählen möchte. Ich glaube, da ist eher die Opferseite gewesen, wenn ich das jetzt richtig so mitbekommen habe, Alexander. Das verstehe ich auch und das bringt eigentlich auch schon den ernsten Hintergrund wieder zurück, obwohl wir im Moment in ganz anderen Adventssphären schweben. Die Fragen haben wir Ihnen zugeschickt. Wir freuen uns ganz doll, dass Sie jetzt heute hier sind. Er wollte ja skypen mit uns und ist jetzt aber hart gewartet, bis es wieder alles so geht, dass er einfliegen konnte aus Düsseldorf. Und wir begrüßen ihn einfach jetzt erstmal voller Dankbarkeit, dass Sie das auf sich genommen haben.
Vielen Dank, Frau Mecklenburg. Ich muss ja sagen, ich finde es als erster Linie mal ganz toll, dass ihr überhaupt euch mit so einer Frage, eigentlich der schlimmen Frage eines Weltkrieges und seiner Folgen, beschäftigt in diesem Kreis und in diesem Alter schon. Und ich finde es ganz toll. Ich tue es gerne, euch eure Fragen zu beantworten. Eure Fragen sind toll. Und ehe ich sie euch beantworte, möchte ich gerne versuchen, wenn ihr damit einverstanden seid, euch erstmal zu schildern, in welcher Situation ich eigentlich diesen Krieg erlebt habe, in welche Umwelt ich hineingeboren worden bin, wo ich ja nicht zu kann. Ich sitze ja hier als ein großer Zufall, wenn man bedenkt, dass in einem solchen großen Krieg, zu Recht mit Weltkrieg bezeichnet, 40 oder 50 oder 60 Millionen Opfer es gegeben hat. Keiner kann die zählen, die Zahlen können Historiker sich drüber streiten, aber in der Größenordnung sind Menschen, Familien umgekommen. Und es ist ja eigentlich nur ein ganz kleiner oder mehrere kleine Zufälle zu verdanken, dass ich hier heute sitze. Dessen bin ich mir eigentlich immer bewusst. Nicht so wie im Alltag, aber wenn man so nachts mit Wachträumen im Bett liegt, kommen Dinge wieder hoch, die Menschen als Traumata bezeichnen. Also Erlebnisse, die sich so eingeprägt haben, dass man hinterher sie immer wieder abrufen kann. Und da ändert man auch nichts dran. Also wenn ich euch heute etwas erzähle zu euren Fragen, dann ist das so, wie es wirklich war. Ich kann nämlich nur kurz fassen, aber ich tue ganz bestimmt nichts dazu. Es ist auch nicht schön. Also die Vorstellung, wenn ihr das nachvollzieht, wie man da so Erlebnisse im Krieg durchlebt hatte, wie man so Ereignisse durchlebt hat, das kann man eigentlich nicht dramatisieren. Das verträgt es nicht. Das ist eigentlich einfach so, es ist schlimm. Man kann nur in seinem Leben, wie ich später, jetzt bin jetzt 84 Jahre alt, die Konsequenzen daraus ziehen. Man kann die Lehren daraus ziehen. Da das Wichtigste für mich gewesen ist, bin ich dankbar, dass ich euch das vermitteln kann heute. Vielleicht könnt ihr dann in eurem Leben vorsichtig sein, wachsam sein, aufmerksam sein, den Schreihälsen nicht glauben, die immer glauben, alles besser zu wissen, sondern abwägen, Courage, Zivilcourage zu zeigen, wenn es darum geht, eure Meinung zu vertreten, tolerant zu sein, wenn es darum geht, anderen Leuten zuzuhören. Kurz, die Lehren aus diesen schlimmen Ereignissen zu ziehen, ist eigentlich das Einzige, dem ich was Positives abgewinnen kann. Das andere ist nur negativ. Also in Kürze und mit wenigen Pinselstrichen nur, hineingeboren bin ich in eine sehr, sehr intakte, heile Familie, die mich als Ältesten von 5 Kindern, geboren 1935, also 2 Jahre nach der sogenannten Machtergreifung. Hitler, die Nazis, nannten das Gewinnen einer Wahl, stellt euch bitte vor, heute gewinnt eine SPD, eine CDU eine Wahl und sie hat die absolute Mehrheit, was immer gefährlich ist, absolute Mehrheit, dann kann sie machen, was sie will, so ungefähr in einer Demokratie. Hitler war 1933 mit in einer demokratischen Wahl zum Alleinherrscher geworden. Und sie nannten das, Hitler, die Nazis nannten das, eine Machtergreifung. Stellt euch vor, heute wird die CDU gewinnen und die Frau Merkel würde sagen, ich habe die Macht ergriffen. Also dieser Begriff sollte im Volk populär gemacht werden. Hitler wollte, dass das eine neue Zeit in diesem Land anbrach. Die Zeit vorher war fürchterlich. Aber das war eben 2 Jahre vor meiner Geburt, damit ihr wissen, sollt, ich war in eurem Alter, als der Krieg schon zu Ende war. Also ich war ein bisschen jünger, ich war 10, als der Krieg zu Ende war. Und 2 Jahre bevor ich geboren wurde, waren die Nazis an die Macht gekommen. Sie waren an die Macht gekommen, als, nicht die Nazis nannte man das damals nicht, man nannte das die NSDAP, das war die Partei, die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei. So eine Arbeit, darf ich das ein bisschen?
Ja, bitte.
Ist ja halbe Geschichtsstunde.
Ja,
da.
Ja, klar.
Es war eine Arbeiterpartei. Und sie war nationalistisch. Sie appellierte also an die national gestimmten Menschen, Wähler in einem Volk in Deutschland, die den Ersten Weltkrieg schlecht verdaut hatten, die darunter gelitten hatten, die das als Schmach empfunden haben, dass Deutschland verloren hatte im Ersten Weltkrieg, die das wieder rächen wollten, die die Gebiete wieder zurückholen wollten, die Gewinner des Krieges sich einverleibt hatten, so wie Elsass und so weiter. Die sannen auf Revanche. Die Leute wurden angesprochen. Die Arbeiterpartei, Arbeiter, das war die große Menge eines Volkes, also für eine demokratische Wahl die mehrheitsbringende Mehrheit eines Volkes, die Arbeiter, die Arbeitsschaffenden. Und die Elite des Volkes damals, die sagen wir, Akademiker waren, Ärzte waren, angestellt waren in großen Betrieben, die waren froh, dass endlich wieder Ordnung kam im Land. Die waren froh, dass die Nazis, die mit ihren Schlägertrupps auf der Straße dafür Ordnung sorgten, SR, SS, wie das hieß, dass die Ruhe brachten, dass man wieder anständig arbeiten konnte, dass die Arbeitslosen von der Straße kommen, dass Autobahnen gebaut werden konnten. All das war positiv. Und meine Eltern, die in dieser Zeit eine Familie gründeten, ich muss euch das erzählen, mein Vater war, ich mache mal einen kleinen Schlenker, mein Vater, dem ich eigentlich all das zu verdanken habe, wenn ich mir das so überlege in der Vorbereitung des heutigen Tages, eigentlich habe ich meinem Vater zu verdanken, dass er uns alle dadurch gerettet hat, dass er die Lehren aus seiner Erfahrung des Ersten Weltkrieges gezogen hat. Der Erste Weltkrieg, 14, 18, war auch ein verlorener Krieg, aber da war noch zu Anfang des Krieges so eine Situation, wo zum Beispiel mein Vater, er hatte einen Bruder, älteren Bruder, wo man sich als Freiwilliger zum Krieg meldete, also direkt an den ersten Kriegstagen ganz schnell sich meldete, weil man dann als Student, wie er damals war, Offizier werden konnte, weil man also nicht als Kanonenfutter missbraucht wurde, so hatte man Angst, sondern was man dachte, man meldet sich freiwillig. Da ging er in ein Regiment hier in Potsdam, zu den 7. Ulanen, der war Kavallerist. Mein Vater hat er so zu Pferd in den ersten Tagen gleich in den Ersten Weltkrieg geritten. Und er hatte Pech. Beide Brüder wurden schwer verletzt in den ersten Wochen des Krieges schon. Der Bruder, der ältere Bruder, der hat es nicht überlebt. Der starb bei diesem Angriff. Mein Vater das erzähle ich euch deswegen, weil das muss man sich vorstellen, so wie ich das getan habe, ein Erlebnis wie einen Kopfschuss. Also wenn ein Soldat da auf dem Pferd in den Krieg reitet und er hat so ein Spähtruppunternehmen, musste nachts also untersuchen, wo steht der gegnerische, der gegnerische Feind, der Feind. Und plötzlich kriegt er von hinten einen Schuss und es geht da hinten so ein Stückchen am Rückgrat vorbei und er wird gerettet im Lazarett und kann also hier vorne rein, hinten raus, so, hinten rein, vorne raus, so ein Schuss. Du kriegst einen Kopfschuss mit und musst dann damit überleben, ganz am Anfang deines Lebens, mit 19 Jahren oder was. Er hat überlebt, er ist von seinen Kameraden gerettet worden und hat also den Ersten Weltkrieg überlebt. Er sagt, nie mehr wieder. So was kann man sich vorstellen, wenn man so ein Erlebnis hat, dann möchte man, dann hat man es gehabt, dann will man mit sowas nichts mehr zu tun haben. Er hat dann in dieser Zeit nach dem Ersten Weltkrieg seine eigene Familie aufgebaut, hat eine junge Frau gehabt, die sehr viel jünger war als er, meine Mutter, hat 5 Kinder in die Welt gesetzt und hat gesagt, jetzt möchte ich raus aus der Stadt, jetzt möchte ich mir meiner Familie ein Ambiente schaffen, eine Umwelt schaffen, die möglichst fern ist von all diesen Gefahren, die aus dem politischen Umfeld letztlich resultieren, hat sich ein großes Grundstück gekauft, hat da seine Liebe zur Landwirtschaft, indem er einen großen Park angelegt hat mit der Hälfte Gemüse, der Hälfte Park, wunderschön ist. Bin als Kind aufgewachsen in einem Paradies und das habe ich meinen Eltern zu verdanken. die außerhalb einer großen Stadt, wo der damals sicher viel Proletariat war, was Not litt, Menschen, die keine Arbeit hatten. Und da fuhren die Spartakisten, die Kommunisten, die Nazis durch die Stadt auf dem LKW und schossen. Das war eine fürchterliche Zeit. Es gab Millionen von Arbeitslosen nach dem Ersten Weltkrieg. Und in dieser Zeit, am Ende dieser Zeit, wo dann die Nazis kamen und Ordnung schufen, was erstmal für die meisten Deutschen fantastisch war. Die haben sich danach gesehnt. So müsst ihr das euch vorstellen, als die Nationalsozialisten an die Macht kamen und sie dann leider nicht mehr abgaben und dann fürchterlich missbraucht haben. Und das Ende war dann eben ein Weltkrieg mit Dutzenden von Millionen Toten. So, das ist der Rahmen, der äußere Rahmen, in dem ihr euch vorstellen müsst, ich Erlebnisse hatte, den Krieg erlebt hatte und die Zeit danach und raus durch Kinderlandverschickung irgendwo hingeschickt werden musste, wo keine Bomben fielen und dann wieder zurückkam und Bomben erlebt habe und so. Das ist ein ganz kleiner Teil dieses Krieges und andere Menschen haben ihn sehr, sehr, sehr viel schlimmer erlebt als ich. Und da habe ich Glück gehabt. Ich habe nur wirklich Glück gehabt. Die ganze Familie hat Glück gehabt. Alles ist verbrannt, alles ist ausgebombt worden, aber überlebt haben wir alle. So, das war der Hintergrund, vor dem ich gerne eure Fragen beantworten möchte, die ich sehr gut finde, die Fragen, aber über der eigentlich für mich eine große, überwölbende Frage steht, nämlich, wie konnte sowas geschehen, dass ihr mich fragt, das möchte ich gerne aus meiner Erinnerung und beantworten, aber das müssen wir nicht. Wir können auch Frage für Frage durchgehen, wie ihr das gerne hättet.
Ja, okay. Also ich habe die erste Frage.
Du hast die erste Frage.
Was ist Ihre früheste Erinnerung an die Nachwirkungen der Nationalsozialisten und welche Einschulung davon gefehlt?
Ich habe es euch fast schon, einige Fragen habe ich fast schon beantworten können, aber lasst uns das bitte trotzdem Frage für Frage durchgehen. In dem Alter, in dem ich damals war, habe ich überhaupt nichts gemerkt von Nationalsozialisten. Und alle meine Klassenkameraden, alle, die wir in unserem Alter, in eurem Alter damals waren, die haben eigentlich ihr normales Leben weitergelebt, soweit die Eltern darüber die schützende Hand halten konnten. Und meine Eltern hatten eine sehr starke Hand. Also ich habe überhaupt nichts gemerkt. Es war eine fantastische Zeit. Ich habe, wenn ihr so wollt, Spaß gehabt. Das war für mich ein Abenteuer, als ich klein war und ein Krieg begann und diese Umstände des Krieges. Nochmal, das Haus war ein hochaufragendes weißes Haus, schneeweiß, von überall her einsehbar. Das wurde plötzlich grün gestrichen. Also das war natürlich fantastisch. Ich bin auf dem Gerüst rumgeklettert, ich habe mitgestrichen und ich habe natürlich den Sinn nicht verstanden, dass da das Haus für angreifende Flugzeuge, mein Vater war eben kriegserfahren und sagte, das muss ich rechtzeitig grün streichen. Und er hatte ein Haus gebaut, das habe ich vielleicht noch vergessen zu sagen, dem verdanke ich auch mein Leben. Er hat nicht nur einen schönen großen Garten gebaut, von dessen Früchten wir alle gelebt haben, wo es 100 Obstbäume und Beerensträucher gab, aber eben auch ein Bienenhaus mit 9 Bienenstöcken da drin, die Blüten befruchten konnten, damit die Ernte auch reich war. Also da gab es einen Hühnerstall, auf dem Teich schwammen immer so 10, 20 Enten, weiße, schneeweiße Enten rum. Es gab ein Schwein, es gab Schafe, also auf dem schönen Gras in dem Park wurden einfach die Schafe angeflockt. Die musste man scheren, die musste man melken. Aber wenn meine Klassenkameraden oft von wenig zu essen berichteten, nicht direkt von Hunger, aber doch von Not zu Hause, hatten wir sonntags einen Kuchen und haben Sahne drauf gehabt. War zwar Schafsahne, aber die Schafbutter schmeckte auch gut. Wir hatten genug zu essen, wir haben keine Not gelitten. Und als der Krieg zu Ende war, wir kommen ja nachher zu der Zeit, die für mich eigentlich viel schlimmer war, weil ich da so langsam in euer Alter und älter, in so eine Altersstufe reinkam, wo ich es schon intensiver erlebt habe. Es war dann kein Spielplatz mehr nach dem Krieg. Das Haus, was mein Vater gebaut hatte, war aus Beton gebaut. Er ahnte, was auf die Menschen zukam, weil es auch im Ersten Weltkrieg schon Flugzeuge gab, weil er war ein Flieger, er hat eine Ahnung gehabt davon, welches Chaos man mit Fliegerbomben anrichten konnte in so einem Krieg und hat ein Haus gebaut aus Beton. Da war nicht ein Stein auf dem anderen, das war total bis unter das Dach aus Beton gebaut und da der Luftschutzkeller unten drunter war Und er hatte zwei Kelleretagen deswegen, hoch ausgebaut, lag am Deich, damit man über den Deich gucken konnte, vom Rhein. Das Haus war eigentlich als Bunker gebaut. Es war von außen ein wunderschönes Landhaus, aber innen drin war es ein Bunker mit doppelten Wänden im Luftschutzkeller. Im Luftschutzkeller, müsst ihr euch vorstellen, war ein großer Raum. Die letzten zwei Kriegsjahre haben wir darin geschlafen. Also fünf Kinder unten drin mit der Oma und der Mutter und so weiter. Unten im abends ging man in den Luftschutzkeller zum Schlafen, damit man nicht, hat die Mutter gesagt, nicht dreimal in der Nacht, wenn es dreimal Angriff gab, die Kinder immer wecken, dann wieder rauf ins Bett, dann wieder runter in den Keller, dann wieder rauf. So waren die letzten Nächte im Krieg dann in den letzten Jahren. Also konnten wir, kam einer auf die Idee, schlaf doch gleich im Luftschutzkeller. Also schlief man da unten, wie die Orgelpfeifen nebeneinander, wurden einfach Matratzen auf den Boden gelegt. Aber so ein Luftschutzkeller hatte eine Gasschleuse. Könnt ihr euch vorstellen, habt ihr schon mal gehört, dass im Ersten Weltkrieg mit Gas als Munition gearbeitet wurde, dass die Armeen sich bekämpften, indem sie Giftgas versprühten, Giftgranaten schossen. Fürchterliche Vorstellung. Also dachte mein Vater, das kommt im Zweiten Weltkrieg auch. Darf ich das so weit ausführen? Ja, alles? Dachte er, das kommt auch. Und baute einen Luftschutzkeller mit einer Gasschleuse davor. Das war ein Schleusenraum mit so großen Türen, mit so großen Stahltüren, mit den großen Hebeln zum Zumachen. Auf die Türfalz kam so eine Knetmasse, so eine Dichtungsmasse. Die hing in so einer großen Tube an der Türe. Für den Fall, dass ein Giftangriff kam, hätte man diese Schmiermasse da auf die Falz streichen können. Dann hätte man die Türe verriegelt. So, und damit man jetzt nicht erstickte da unten, Gas war draußen jetzt, damit man nicht erstickte, hatte der Luftschutzkeller ist heute noch im Luftschutzkeller bei uns, einen Luftgenerator, einen großen Filter, der durch so dicke Rohre die Luft von draußen ansaugte und reinigte. Also ein Elektromotor, den konnte man anstellen, das haben wir oft getan im Krieg dann, so wir Jungs angestellt, dann wie so eine Turbine heulte der los und reinigte die Luft. Und wenn der Elektromotor aber starb, hat mein Vater gedacht, der war Ingenieur, wenn der also es keinen Strom gibt, weil die Bomben fallen, die Stadtwerke keinen Strom mehr liefern können, dann hat er so eine große Kurbel gehabt, da mussten wir alle kurbeln, das gab so ein schönes Geräusch, haben wir immer mitgespielt. So hätten wir den Gaskrieg sogar, den es nie gegeben hat im Zweiten Weltkrieg, wir hätten einen Gasangriff überleben können. Und dann hat er sich gedacht, und wenn jetzt im Luftschutzkeller, da ist ein Ausgang, so eine große, stählerne Klappe, die nach draußen führt, mit so einem Lichtschacht raus. Wenn jetzt oben das Haus zusammenstürzt und auf den Lichtschacht fällt und die sind gefangen unten und können nicht mehr raus, da muss dann eine Hydraulik hin, die von unten den ganzen Schuttberg wegstemmt, damit die Leute aus dem Keller rauskriechen können. So Sachen, und die gibt es heute noch, so Sachen hat der vorgedacht. Und ich will euch nur sagen, hätte er sowas nicht gedacht, und viele Menschen haben das ja getan, auf ihre Weise sich gegen den Krieg und seine Wirkungen und Auswirkungen geschützt, irgendwie geschützt, dann hätten sie alle nicht überlebt.
Und die Einschulung, nach der Moritz gefragt hat, war die geprägt von?
Ja, die Einschulung ist auch so eine Frage. Ich kam in eine, sagen wir 1942, das ist so mittendrin im Zweiten Weltkrieg, wurde ich eingeschult, kam also in eine große Vorzugklasse und die Schule war so 1,5 Kilometer von uns weg. Wir lebten also draußen auf dem Land vor der Stadt und dann gab es ein Dorf und da gab es eine Kirche und eine Schule und einen Kindergarten. Das war so richtig kleindörflich, wie sich das gehört. So, also nicht großstädtisch, sondern ganz, ganz provinziell draußen auf dem Land. Aber ich musste 1,5 Kilometer laufen. Und da lief man also über eine Straße, die war so schmal, das war fast ein ausgebauter Feldweg. Und zwei Autos konnten sich nicht begegnen. Und da lief man zur Schule, da war ich im Kindergarten, da war ich Messdiener in der Kirche und es lag drei Gebäude nebeneinander, da war es eine Schule. Und diese Einschulung war 1942 und das müsst ihr euch vorstellen, war eine Zeit, wo man ABC lernte, aber bitte in Sütterlinschrift, wenn ihr das mal gehört habt, also in so komischen kantigen Buchstaben. Kennt ihr das? Wisst ihr, was so eine Schrift ist? Das lernte ich noch und ich erinnere mich, dass meine Lehrerin war eine junge, schneidige, fast ein BDM-Mädchen noch, also eine ganz, ganz junge Lehrerin, die hat also jeden Morgen, mussten wir also aufstehen, Herr Hitler sagt, dann dürfen wir uns wieder setzen. Heil Hitler, Kinder, hieß das. 3 Jahre später, als der Krieg zu Ende war und diese Fräulein Fröhlich hieß sie, was nannte man das so, und ihr Heil Hitler zu Ende war, da kam eine ganz alte Dame, die war sicherlich schon 70, die Lehrerinnen gab es und Lehrer gab es eben auch ganz wenige, die hat dann jeden Morgen mit uns gebetet. Dann haben wir morgens da gestanden, haben erstmal gebetet und dann durften wir uns setzen. Das war solche Sprünge in der Entwicklung hat es dann gegeben, musste man durchleben und fanden wir ganz normal. Also Einschulung war völlig normal, mit so einer Schuhtüte und so, genau wie ihr es erlebt habt. Es war für mich nicht erkennbar, dass es irgendwas auf dem politischen Feld irgendwelche Veränderungen gab. Das war das Deutschland, wie wir es alle kannten damals. Und es war die Normalität. Habe ich das genügend? Ja?
Ich habe die zweite Frage.
Gerne.
Haben Sie innerhalb der Familie anders über Hitler gesprochen als beispielsweise in der Schule?
Ja, natürlich. Aber da muss ich jetzt eigentlich ehrlicherweise sagen, das ist in meiner Erinnerung sehr stark durchmischt mit Dingen, die eigentlich aus der Nachkriegszeit kommen. Also wenn ich mich daran erinnere, dass mein Vater Hitler, also sich missfällig über Hitler geäußert hat, dass er gesagt hat, dass Herrn Hitler, den er selbst erlebt hat, ich muss es so erzählen. Mein Vater war Unternehmer. Er hatte von seinem Vater eine große Fabrik, eine Gummifabrik geerbt, die er leiten musste jetzt, weil sein Bruder gestorben war. Er konnte nicht Landwirt werden. Nun musste er ran, musste er das Ding unternehmen, musste er Maschinenbau studieren, war dann Ingenieur geworden. So erklären sich auch die Dinge, die ich vorher erzählt habe, mit diesem
Hydraulik,
dem Bunker, den er sich als Wohnhaus gebaut hat. Der hat, jetzt habe ich Faden verloren, deine Frage war zum...
ob Sie in der Familie anders...
In der Familie, ja. Der war, jetzt müsst ihr euch so vorstellen, mein Vater musste nicht in den Zweiten Weltkrieg, er war also im Ersten Weltkrieg Soldat gewesen, konnte also im Zweiten, weil zu alt, zu Hause bleiben. Und nicht nur, weil zu alt, sondern weil auch vielleicht für das Regime zu wichtig. Also er leitete ein Unternehmen, Familienunternehmen, aber das stellte kriegswichtige Produkte her. Er musste also zu Hause bleiben und musste eine Produktion aufrechterhalten. Das war ein großes Ding, da waren immerhin 2000. Ich erzähle das deswegen, weil die hinterher im Bombenangriff sehr zu leiden hatten. Das ist alles ausgebrannt. Dieser Mann hatte Hitler kennengelernt. In Düsseldorf gab es so einen Industrieclub. Und da kamen so kurz vorm Krieg, so nach der Machtergreifung, kam der Hitler auch ins Ruhrgebiet und hielt da Vorträge. Und da kam mein Vater nach Hause, der war bei diesem Treffen dabei, beim Essen auch danach, und sagte, das ist ein Menschenfänger, das ist ein gefährlicher Mensch. So hieß das in unserer Familie immer. Aber das durfte man nicht laut sagen. Also es gab damals, ähnlich wie das in eurer Erinnerung möglicherweise hier in Berlin auch noch sehr stark ist, weil es mitten in der DDR lag. Man musste vorsichtig sein, auch wie in der DDR, dass man nicht denunziert wurde. Dass man nicht Sachen sagte, die... Ich habe zum Beispiel als Kind mal in der Straßenbahn nach dem Krieg zu Hause in die Stadt fahren zum Gymnasium erzählt, dass wir ein Schwein geschlachtet hätten. Das hat jemand, der neben mir auf dem Perron, dieser dicht gepackten, völlig überladene Straßenbahn stand, irgendjemand weitererzählt, der wieder irgendjemand. Und am Ende hat es mein Vater erfahren, hatte Riesenschwierigkeiten gekriegt, weil man in diesem Jahr, 1947, was, nicht privat schlachten durfte. Und nie wieder darf ich zu Hause was erzählen, was meine Kinder dann ahnungslos ihren Freunden erzählen. Und ich habe dann große Schwierigkeiten. Also es wurde in der Familie, der Vater war in den ganzen Krieg bei uns zu Hause, über die Nazis einfach nicht gesprochen. Die hatten sich verschworen, uns Kinder fernzuhalten von dieser politischen Entwicklung und hatten gehofft, dass sie heil blieben, dass der Spuk möglichst bald vorbei ist. Und so gesehen hat es ja auch geklappt. Der Spuk war ja auch dann ein paar Jahre vorbei, aber mit dem Kollateralschaden von 50 Millionen Toten weltweit. Johanna, ich würde sagen, Lernen war anders, wie ich das bei meinen Kindern und meinen Enkelkindern sehe. Wenn ich mir das Urteil erlauben darf, es war disziplinierter. Man hatte eine ganz andere Pädagogik als damals. Wir mussten alle stramm stehen. Männlein und Weiblein, Jungen und Mädchen waren getrennt. Es gab ganz andere Prinzipien, nach denen Wissen vermittelt wurde. Und wir haben alle brav da gesessen, haben nicht gewagt zu widersprechen. Wenn ich mir das überlege, ich habe nur 3 Volksschuljahre und konnte dann, als der Krieg zu Ende war, nach 3 Vorschuljahren aufs Gymnasium gehen. Ich habe sehr früh Abitur gemacht. Ich habe eigentlich unter diesen Kriegsbedingungen, wenn das der Hintergrund eurer Frage ist, unter diesen Kriegsbedingungen lärmtechnisch nicht gelitten. Ich habe das Pensum, was der Lehrplan nun mal vorgab, erfüllt. Früher war ich mal in den ersten Jahren ein guter Schüler, das ebbte dann ab. Dann habe ich mein Abitur so gerade noch geschafft, das habe ich hingekriegt, ohne sitzen zu bleiben. Aber der Lehrstoff, den konnte man aufnehmen. Nur ich glaube, was anders war der Verlust unterwegs war viel größer. Heute stelle ich mir vor, wenn 100 Kinder mit 6 Jahren in die Schule kommen und wenn sie dann Abitur machen, sind von den 100 immer noch 60, 70, 80 übrig. Bei uns kamen in die 6., also in das erste Gymnasiumjahr, 56. Wir waren im Abitur 6. 6. Und als ich in eurem Alter war, ich bin jetzt nach dem Krieg, darf ich das ein bisschen ausführen, die Frage. Nach dem Krieg saßen man da in der Sechster in einer Schule, die entweder vormittags oder nachmittags war oder montags, dann wieder mittwochs, dann wieder freitags. Also jeden 4 Schulen in einem Gebäude, die sich das Gebäude teilen mussten. 4 Schulen in einem Gebäude. 56 Leute in der Klasse. Und neben mir saß nicht meine hübsche Tochter, sondern, entschuldige, das war der Ton jetzt. Ja, da saß nicht du, Anna, sondern neben mir saß ein Offizier des Zweiten Weltkriegs, der ein U-Boot befehligt hatte, ein Kaloi, Kapitänleutnant zur See. Der musste aus dem Krieg zurückkehren, ich war vielleicht Quinta, so zweite Klasse. Da kamen die Soldaten aus der Kriegsgefangenschaft oder aus dem Krieg zurück und mussten diese ganze gymnasiale Zeit nochmal durchlaufen im Alttempo, also ein Monat Sechster, ein Quinta, ein Quarter.
Also 5., 6., 7.
Klasse bis zur Oberprima, bis zum Abitur, so hieß das damals. Also saß der neben mir. Das war ein Mann, der hatte eine ganze Kompanie unter sich gehabt, der saß mir als Küken gegenüber oder neben mir und nach einem Monat verschwand er und ging in die nächste Stufe und so weiter und da kamen mehrere Soldaten. Es war eine Zeit, da gab es kein Papier. Wir haben ja alle Papier genannt. Es gab 0. Wir sind in die erste Klasse des Gymnasiums gekommen und hatten unsere Schiefertafeln noch aus der Volksschule und schrieben, weil wir kein Papier hatten. Aber es hat uns nicht geschadet, das will ich sagen am Ende. Es hat uns gar nicht geschadet, wenn man also wollte und wenn man mit dem bisschen, was man hatte, versuchte, das Beste daraus zu machen, wie es ganz selbstverständlich war, dann haben wir das alle irgendwie geschafft. Darunter haben wir nie gelitten.
Wurde man noch nach Leistung gesetzt? Erster,
ja.
Und eins rauf mit,
ja,
Mappe und so weiter?
Ja, natürlich.
Ja, vielleicht können Sie das nochmal erzählen.
Das natürlich.
Das ist mir auch nicht bekannt.
Es war also die Anforderung an den Schüler waren sicher ganz anders als heute. Jeder war nicht gleich, sondern der Klassenunterschied spielte immer eine Rolle. Also wer aus einem Elternhaus kam, was nie vorgelesen hat, wo Kinder notwendiges Übel waren und so weiter, der hatte auch in der Schule dann keine Chance. Und wir Klassenkameraden, also wir Kameraden, hatten immer Mitleid mit denen, die von zu Hause aus schon schlecht gestellt waren. Denn das machte der Lehrer dann automatisch auch mit. Also man hatte wenig, ich hatte das Gefühl, wir Schüler haben mehr Mitgefühl eigentlich, als die Erwachsenen immer hatten oder das System hatte. Wir haben es als ungerecht empfunden. Und ich glaube, da ist auch dadurch, von unten her ist die Veränderung letztlich gekommen. Ne? Immer. Ja,
Liv. Was war Ihr einschneidendstes Erlebnis im Krieg?
Liv, du hast mir die Frage gestellt, ich weiß, ich bin jetzt sehr langatmig und ihr müsst mich ja vielleicht ein bisschen stoppen, aber das sollte die Anna tun. Das ist ein Erlebnis, da gibt es sogar mehrere, aber ich will euch mal eins schildern, was ihr vielleicht ein bisschen nachvollziehen könnt. Hat einer von euch mal ein Erdbeben erlebt? Ist einer von euch irgendwo mal im Haus gewesen, wo plötzlich alles anfing und ihr wusstet nicht, woher es kommt? Nie. Erde kann beben, nicht nur durch Plattentektonik, also nicht nur aus geologischen Gründen, sondern wenn Bomben fallen und du sitzt in einem Keller und das ganze Gebäude fängt an zu, das ist wie im Schiff. Das ist wie, als wenn plötzlich das Schiff in so eine Brandungswelle kommt oder was. Das macht einen Sprung. Und man kriegt Lebensangst, wenn man in so einem Gebäude sitzt, was plötzlich schwankt. Man, furchtbar. Also, ich muss euch das mal so schildern. Hier liegt ein Haus, ich sitze unten im Keller. Es ist Weihnachten 1944, also es ist kurz vor Ende des Krieges. Und die Alliierten hatten mittlerweile die Bombenflugzeuge, die hatten die Lufthoheit. Es gab keine deutsche Abwehr mehr. Die Jäger, die Messerschmitts und so weiter, die waren alle schon längst Schachmatt gesetzt. Die mussten am Boden bleiben, weil sie keinen Sprit mehr, keine Munition hatten. Deutschland war eigentlich am Ende. Und die Alliierten konnten ins Land reinfliegen, mehrmals am Tag, mit Bomberverbänden, die in England starteten oder wo. Da waren 100 Maschinen in der Luft, die plötzlich da angeflogen kommen. Die sah man dann so wie heute an so einem klaren Tag als Kondensstreifen. Aber nicht einer, sondern 100 Stück dahinter. Und die flogen einfach ins Land rein. Die Deutschen waren, wenn ich euch das erzählen soll, so aus dem Luftkrieg, das war nicht das Einschneidendste für die Zivilbevölkerung. Die waren darauf gerüstet, aber die Militärs nicht. Die Militärs dachten, mit ihren Fliegerabwehrkanonen, der Flak oder mit ihren Jägern könnten sie die Bomber abwehren und die deutschen Städte vor diesen Angriffen schützen, konnten sie nicht. Sondern es hat alle Städte erwischt. Und also flogen jeden Tag so Bomberverbände ins Land rein. Und das Land hatte sich geschützt. Deutschland hatte neben dem Radio im Keller hatte so eine Karte liegen. Da war das ganze Land in Planquadrate, wie beim U-Boot-Spiel. A, B, C, D und unten 1, 2, 3. So aufgeteilt. Und am Radio kam dann Angriff aus A1. Da flogen sie ins Land rein. Von Holland oder vom Westen kommt immer. Von Belgien aus oder von Frankreich aus. Und dann waren die Alliierten natürlich nicht dumm. Die flogen natürlich nicht geradeaus, die Verbände. Und konnten den Deutschen also ermöglichen, sich rechtzeitig darauf vorbereiten, wenn sie unterwegs nach Berlin waren. Da flogen sie eine ganze Strecke über Deutschland weg. Nein, die flogen zickzack, natürlich. Und dann hieß es immer im Radio, Bomberverband dreht nach X5 oder irgend sowas. Also man konnte es verfolgen. Das konnte wohl jeder im Land. Genau wie jeder im Land aus diesem Radio im Übrigen auch BBC hören konnte. Aber das war ja, also den englischen Sender oder den Feindsender hören konnte. Aber das war natürlich Propaganda, genau wie die Deutschen Propaganda machten. Wusste man nicht, wo ist die Wahrheit. Konnten noch Fake News sein, sagt man heute. Diese Bomberverbände kamen zum Beispiel an dieser Nacht, von der ich jetzt erzähle, am Nachmittag, Heiligabend, Weihnachten, kamen auf Düsseldorf zugeflogen. Es liegt nah an der Grenze und es wurde urplötzlich klar, die kommen zu uns. Also die Alarmsirenen waren schon lange verstummt. Wir waren im Keller. Meine Eltern hatten die Rollladen runtergelassen, weil die Weihnachtsbaum aufbauten und die Geschenke, damit wir nicht von der Terrasse reingucken konnten, hatten sie das alles schön vorbereitet. Gott sei Dank, so blieben die Scheiben im Wohnzimmer ganz. Und da kam ein Bomberverband auf uns zu und der hatte den Norden von Düsseldorf, also unseren Flughafen neben uns, das Industriegebiet dahinter, brannte total aus und auch unser Wohnhaus, was ganz am Anfang am Rhein lag. Und draußen war ein bisschen Nebel, so Bodennebel, so ein klarer Wintertag, wunderschöner, sonniger Tag wie heute. Und die schmissen die Bomben ein ganz klein bisschen zu früh ab. Und nur diesem Umstand oder einem Riesenzufall ist es zu verdanken, dass nicht eine genau auf mein Haus gefallen ist, auf unser Haus gefallen ist. Heute sieht man, stellt euch vor, da kommt so ein Bomberpulk und da kommt plötzlich der Pilot, der Befehl für den ersten Piloten, schmeiß ab. Und der macht Klick. Und dann fallen da 20 Bomben raus. Und so eine Bombe, so dicke Dinger, wenn die den Boden trifft, sagen wir so in die Wiese reingeht, die hat einen Aufschlagzünder, die geht dann vielleicht noch so 5 Meter tief und dann explodiert sie. Und das macht einen Riesenkrater. Und da steht hinterher das Grundwasser unten drin. Ein Riesenkrater. Und plötzlich, wir sind im Keller, die ganze Familie, plötzlich fallen Bomben. Das geht ganz langsam. Ich hatte nachher ein Ereignis, euch zu erzählen, ein zweites ganz kurz, das ging in Sekunden vorbei. Aber dieses dauerte. Tak, 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 immer lauter. Und mit jeder Bombe, die fiel, das dauert vielleicht so 2-3 Sekunden, wenn so ein Flugzeug eine Bombe, seinen Bombenschacht öffnet und da fallen die Bomben raus, dann fallen diese 20 Bomben in eine Linie, so ein bisschen so, fallen hier wie so ein Bombenteppich hin. Das erste Flugzeug schmiss also seine Bomben ab, vom Rhein durch die Wiese durch bis auf den Deich. Hinter dem Deich lag unser Haus. Die letzte Bombe des ersten Fliegers traf den Deich. Das ist vielleicht 25 Meter von uns weg gewesen. Das war noch nicht die nächste. Der zweite Flieger, der im selben Moment, nur eine Millisekunde später, den Knopf gedrückt hatte, der flog ein bisschen daneben. Der schmiss seine 16 Bomben in den Nachbarsgarten. Die erste Bombe, die Nachbarsgarten, lag genau auf unserem Haus. Wenn die beiden Flieger vertauscht gewesen wären, wäre die Bombe genau auf unser Haus gegangen. Das ging so, dass man im Keller lag, ging das ganz schnell hintereinander und dann wurde es immer wieder leiser. Und das war wie eine Welle. Jede Bombe machte eine Erschütterung. Die Erschütterung wurde immer stärker. Das ganze Haus hat geschwankt wie ein Schiff im Sturm. Und wenn es nicht aus Beton gebaut wäre, sondern wie Nachbarshaus, wo keiner überlebt hat, wo jeder Stein, der auf dem anderen war, runtergefallen ist von der Druckwelle, von der Detonation. Wenn das bei uns kein Beton gewesen wäre, ja, dann wäre das ganze Haus auch zusammengefallen. Wenn man hinterher rauskam, sah das Haus aus, als wenn es in Lehm gesuhlt hätte. Es war von oben bis unten voller Erde, die dahin geschleudert worden war. Es war ein Chaos. Der ganze Nachbargarten war ein einziges Trümmerfeld, so ein ganz langer Garten. Und ja, wir haben in diesem schrecklichen Erlebnis überlebt. Aber wir haben geschrien vor Angst, ihr könnt euch nicht vorstellen, den Lärm. Es kommt ja immer das Akustische dazu, der Lärm, die Not. Man ist schutzlos, man ist irgendwo eingeklemmt und weiß nicht, geht's gut, geht's nicht gut. Machen kann man überhaupt nichts, man ist total ohnmächtig. Das ist fürchterlich. Fürchterliches Gefühl. Dieses Ausgeliefertsein, alles. Ja, noch schlimmer, das ist dann, der Flughafen hat eigentlich gar nicht so viel mitgekriegt, aber hinter dem Flughafen, wo dieses Industriegebiet lag, wo auch die Fabrik meiner Eltern lag, da hat es fürchterlich, das ist eine Gummifabrik gewesen. Ihr wisst, wie gut Gummi brennen könnte, das seht ihr im Fernsehen immer, wenn irgendeine Demonstration einen Autoreifen nimmt, weil es so schöne Fernsehbilder macht, weil es so schön schwarz qualmt. Gummi hat viel Ruß. Man mischt Ruß in den Gummi, nicht damit das schön schwarz wird, sondern weil es so ein Verstärkungsmittel ist für das Produkt, für den Werkstoff. Und man kann das Gummi nicht löschen. Wenn man das mit Wasser löscht, dann brennt es noch heller. Es hat, glaube ich, 2 Wochen gebrannt und es sind über 200 Menschen umgekommen, die da arbeiteten, die da in Baracken auf dem Grundstück als Kriegsgefangene. Deutsche Männer waren im Krieg. Die Kriegsgefangenen mussten in den Fabriken arbeiten. Wie Männer überhaupt. Ich erinnere mich an einen Spruch auf dem Bunker. Man ging ja, wenn man zur Schule ging, das war deine Frage, und da kam ja dann ein Luftalarm plötzlich. Man ging ja eine Stunde so, als Kind, plötzlich gab es Luftalarm. Also waren wir gehalten, ganz schnell das nächste Haus oder den nächsten Bunker aufzusuchen. Den gab es, kleine Bunker unterwegs. Überall waren kleine Bunker gebaut. Dann ging man in den Bunker, da stand vor dem Bunker so ein großes Schild. Männer zwischen 15 und 70 gehören in den Einsatz und nicht in den Bunker. Also da kamst du als 60-jähriger Opa dahin, du wolltest die Schützen in den Bunker, durftest du nicht rein. Durftest nicht rein, weil da steht, du gehörst in den Einsatz. Du musst draußen gucken, wo Bomben fallen, wo es brennt und der Feuerwehr helfen und sowas. Unter 70 nicht in den Bunker, muss ich das vorstellen. Habe ich wieder einen Faden verloren? Habe ich deine Frage gut beantwortet? Das war schlimm, das war ganz schlimm. Es hat alles verbrannt, nur uns hat es mit knapper Not verfehlt. Andere sind zu Hunderten darin umgekommen. Ihr müsst euch das vorstellen, so ein Bomberpulk, was der an tödlicher Ladung tragen konnte. Die Städte wurden, sagen wir mal so, man sitzt im Haus, selbst da draußen bei uns und Die Flugzeuge haben Brandbomben geschmissen. Die Brandbomben fielen immer nach den Detonationsbomben. Also es kamen immer erst ein paar Flugzeuge, die Sprengbomben abgeschmissen haben, damit möglichst viele Häuser und möglichst viele Häuser verwundet waren. Einfaches Opfer für die danach fallenden Brandbomben. Da schmiss man Brandbomben, das waren so, so große, im Querschnitt so große und so lange Stäbe, so oktogonal, so achteckige Gebilde aus Aluminium, so lang. Und ich erinnere mich, wie ein so mal vor meinem Schlafzimmer im Haus steckte und sprühte Phosphor. Also das sind Gebilde, die so ein Feuerwerk wirken, die fallen runter, stecken jetzt in einem Haus, brechen auf und sprühen flüssigen, brennenden Phosphor, meterweit. Und alles, was die treffen, da klebt der Phosphor dran und setzt alles in Brand. Und wenn mein Vater damals nicht immer, wenn er aus dem Haus war, er musste oft irgendwo, flog nach Berlin, um die Produktion da abzusprechen, es war ja alles zentral regiert von Berlin aus, wenn er nicht da war, schickte er uns einen Feuerwehrmann. Bei uns gab es nie, die Frauen und Kinder im Haus waren nie alleine, nicht eine Nacht. Es wurde immer, mein Vater sorgte dafür, dass irgendein Mann, waren meistens ganz alte, nicht mehr kriegsfähige Menschen, die dann da bei uns darauf achteten. Und jetzt stellt euch vor, ich sitze mit meinen Geschwistern im Keller und da macht der Feuerwehrmann da dabei und da macht Peng, Klick. Und das Geräusch habe ich heute noch im Ohr, das war, wenn Brandbomben ins Haus fielen. Die durchschlugen das Dach, das Dach oben war kein Beton, das Dach, und steckten irgendwo in der Zwischendecke und sprühten da. Und wenn man nicht ganz schnell aus dem Keller rauslief, nach oben und dieses brennende, den Anfangsbrand löschte, dann war das Haus, wenn man da unten gewartet hätte, wäre das Haus in einer halben Stunde abgebrannt gewesen. Da ist ja genug Brand, dann war das Material in so einem Haus, Teppiche, Holz, Möbel und so weiter, wäre alles verbrannt. Wir hatten in einer Nacht mal morgens 72 Brandbomben da draußen auf dem Land im Garten stecken. 72 Brandbomben. Also die haben die bündelweise aus ihren Flugzeugen geworfen. Kann man sich gar nicht vorstellen. Es war ein Materialkrieg, der Zweite Weltkrieg. Die nächste Frage. Entschuldigung.
Hat man den Kriegsbeginn bemerkt oder war es irgendwie schnell übergegangen?
Sag das nochmal bitte.
Hat man den Kriegsbeginn bemerkt oder war es ein schleichender Übergang?
Letzteres. Das war ein Schleichen für mich. Gar nicht merkbar. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass irgendeiner gesagt hätte, jetzt ist der Moment, wo Deutschland Polen überfällt oder was immer der Erste Weltkrieg, wie man ihn dann in der Familie definiert hätte, habe ich nicht in Erinnerung, nein.
Ja, und dann, wie haben wir eigentlich den allerersten Bombenangriff erlebt?
Das war das, was ich der Liv gerade versucht habe zu erzählen. Das war der erste Bombenangriff. Es kommt nachher, vielleicht kann ich das gleich anschließen, es kommt nachher eine Frage, ich weiß nicht von wem, was eigentlich das wichtigste Ereignis gewesen ist. Das ist so unwahrscheinlich, dass ich das immer noch nicht richtig begreifen kann. Über mir ist, sagen wir ein paar Meter über mir, ein Bomber geflogen, der ein paar hundert Meter hinter mir abgestürzt ist. Das möchte ich euch mal wie folgt schildern. Wieder. Sagen wir mal ein Jahr vorher schon, 1943, gab es einen großen Angriff auf Düsseldorf. Ich bin im Keller, es gibt einen Feuerwehrmann, der aufpasst auf uns, der Angriff ist vorbei. Ein Angriff ging immer so, dass man, ehe die Bomben fielen, hörte man die Flak. Die Flak ist die Abkürzung für Fliegerabwehrkanone. Die Städte hatten also in der Nähe ihrer Industrie, der Brücken, der wichtigen Einrichtungen hatten die Kanonen aufgebaut, Batterien von 4, 5, 6 in den himmelragenden Rohren, um Flieger zu bekämpfen, also abzuschießen. Von unten. Da schoss man in die Fliegergruppe rein und da platzte es so ähnlich, so Sprenggranaten, wie euch beim Feuerwerk das kennt. Da hoffte man, den Flieger zu. Ein paar davon hat es dann immer erwischt. In so einem Angriff. Und der Angriff war vorbei über Düsseldorf, die Flak war schon still. Und dann ging der Feuerwehrmann ganz schnell nach oben, mal gucken, was passiert. Es ist hoffentlich nicht wieder eine Bombe gefallen, Brandbombe oder was, wollte gucken. Und ich konnte mich, Mutter, Großmutter haben nicht richtig aufgepasst, flutsch war ich auch raus, als 10-Jähriger oder 8-Jähriger, hinter dem Feuerwehrmann hoch nach oben. Das Haus hatte nach Düsseldorf zu, das so 8 Kilometer weit weg lag, die Stadt, hatte einen großen Balkon in meinem elterlichen Schlafzimmer. Wenn man da rausguckte, guckte man über die noch 10 Jahre jungen Bäume hinweg bis zur Stadt. Und du kommst raus da oben, der Feuerwehrmann ging raus und sofort da raus und guckte, was ist in Düsseldorf los. Da sah man am Horizont die brennende Stadt. Also dieses Bild, wie die ganze Stadt nur eine Feuersbrunst ist, sonst alles dunkel ist. Ihr müsst euch bitte vorstellen, im Krieg gab es kein Licht. Die Autos hatten kein Licht, die Städte hatten kein Licht. Man verdunkelte alles. Man durfte den Fliegern kein Ziel geben. Deswegen war nachts alles dunkel. Die Stadt brannte also, das war das einzige Licht. Über dem Schema, über der Stadt schwebten noch so an Fallschirmen hängende Feuerwerkskörper. Die hatten wie soll man das nennen, bengalisches Licht. Die hatten die Flieger, bevor sie ihre Bomben abwarfen, in der Dunkelheit versuchten sie, das Zielgebiet zu erleuchten mit ganz großen Leuchtkörpern. Also Magnesium-Gebilden, die 10 Minuten lang hellstes Licht machten. Die hingen an Fallschirmen und segelten ganz langsam runter und haben die ganze Stadt taghell erleuchtet. Kommst also da raus, ich kam da raus und da schwebten dann noch so ziemlich weit runtergesunken, schon so 4, 5 von diesen Leuchtkörpern, haben alles so wie so ein ganz helles Licht. Ab und zu sah man noch, schoss da hinten am anderen Ende der Stadt noch was, es knallte, wie so am Ende eines Feuerwerks war das. Und urplötzlich kommt ein Flugzeug auf mich zu, aber direkt in mich hinein. Es hat nur Sekunden gedauert, was ich euch jetzt erzähle. Ich mache es mal ganz kurz. Es kam ein 4-motoriger großer Bomber, so eine B-52. Mit zwei brennenden Motoren. Auf mich zu, über meinem Balkon war so ein Schornstein, ein ganz hoher Schornstein mit einer 5 Meter langen Antenne. So hatte man so Stabantennen.